Ich denke nur, dass dieser Kriegspfad, den wir gegangen sind, der wird uns das Genick brechen. Ist ja da auch bestätigt worden, dass man versucht, ein Paket zusammenzuschnüren für 700 Milliarden Euro zur Unterstützung, vor allem militärischen Unterstützung der Ukraine. Es ist eine völlig irrationale Geschichte, in die wir uns da begeben haben. Wir haben im Grunde heute in Europa keinen Politiker mehr, und im März wird das auch nicht sein, der irgendwo die Notbremse zieht und sagt, wir müssen da mal umdenken.
Ist Friedrich Merz eine Gefahr für Deutschland? Was glauben Sie?
Natürlich ist er eine Gefahr für uns. In welcher Situation ist denn eigentlich Europa? Dadurch, dass wir uns vom Osten abgeschnitten haben, wären wir jetzt erpressbar durch Amerika. Es ist einfach eine irrationale Politik, die verfolgen. Irrational. Wir werden alle die gleiche Sprache führen, das aggressive Russland, bla 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 bla. Aber im Moment, wo es ums Geld geht, da werden wir auseinanderfallen.
Was glauben Sie, wie sieht seine Zukunft aus?
Er hat keine Zukunft. Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft hat.
Dieser Krieg ist vorbei. Stimmt das?
Ja, der ist vorbei.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich, dass heute Michael von der Schulenburg bei uns ist. Sie kennen ihn vielleicht. Er ist einer der Top-Diplomaten dieser Erde. Er hat es gebracht in der UNO bis zum Assistant General.
Secretary General.
Assistant Secretary General, entschuldigen Sie bitte. Er hat gearbeitet mit Ban Ki-moon, Kofi Annan, ganz nah. Mehrere Friedensmissionen geleitet. Er ist heute hier als Europa-Parlamentsabgeordneter fürs BSW, da ist er aktuell tätig, aber vor allem interessiert mich natürlich, Herr von der Schulenburg, die Weltlage ändert sich jeder Tag, eigentlich fast jeden Tag, und zwar dramatisch. Trump macht da einen Husarenritt nach dem anderen, aber vor allem haben jetzt Gespräche zwischen Amerika und Russland begonnen. In Riad haben die beiden Länder erstmals seit 3 Jahren miteinander gesprochen. Sind das für Sie gute Nachrichten oder sind das besorgniserregende Nachrichten, wie man aus den Medien entnimmt?
Also ich glaube, erstmal für die Welt ist das sehr gute Nachrichten. Auch für die Bürger in Europa sollten das sehr gute Nachrichten sein. Also dadurch, dass Trump mit Putin redet, ist die Gefahr eines Nuklearkrieges gebannt. Und aus meiner Perspektive möchte ich nochmal betonen, wie nah wir an einem Atomkrieg waren. Dieser wäre auf europäischem Boden ausgetragen worden. Und dadurch, dass amerikanische Soldaten im Dezember und Januar Raketen auf Russland geschossen haben, das wurde ja von amerikanischen Soldaten gemacht. Also da waren wir sehr nah dran. Das ist jetzt vorbei. Und da sollten wir alle doch tief durchatmen. Und auch Menschen, die Trump natürlich nicht gerne haben, und da gibt es sicherlich sehr viele, sagen, also ein Glück, das ist vorbei. Das Zweite ist natürlich, dass dieses Sterben aufhört. Also die Ukraine dürfen wir nicht, ist jetzt im Endphase des Krieges, und in der Endphase des Krieges sterben die meisten Soldaten. Bei beiden. Man sagt manchmal in den letzten 4 Monaten, die Hälfte aller Soldaten in einem Krieg sterben in den letzten Monaten. Und vor allen Dingen in dem Land, das verliert. Und das ist natürlich in dem Fall die Ukraine. Also es ist da, was wir uns nicht viel mitgeteilt wurde, das muss ein Butchery sein, die stattfindet, ohne dass sich auch nur die Chance ergibt, dass die Ukraine den Krieg umdrehen könnte. Und das haben wir natürlich zu beschulden, auch die Europäer, weil wir da an der Seite stehen, Waffen geben und klatschen. Und also da sollten wir dankbar sein. Das sind 2 Sachen, die ganz wichtig sind. Schlecht ist es allerdings für Europa. Denn was diese Gespräche bedeuten, und ich meine, in Riad ist es ja sehr weit gegangen, es gibt eine totale Normalisierung der Beziehung. Also es ist über Nacht praktisch passiert, nach den ganzen Sachen. Wir sind die Verlierer.
Vielleicht, wir kommen gleich zu Europa. Wenn man diese Gespräche neutral beobachtet oder bewertet, Sie als Diplomat, wie lautet da Ihre wichtigste Erkenntnis zum inhaltlichen Teil, sachlichen Teil? Was ist da genau herausgekommen?
Naja, also wir sind ja, wissen Sie, Kriege haben ja solche Zyklen, nicht? Also wenn ein Krieg beginnt, hat die Politik versagt. Also es gibt immer 2 Seiten, politische und militärische. Wenn ein Krieg beginnt, dann hat die politische Seite versagt und das Militär nimmt über. Am Ende des Krieges, jetzt ist das Militär hat versagt, weil wir können den Krieg nicht mehr gewinnen, und das Politische nimmt zu. Und das haben die Amerikaner erkannt, wir Europäer leider nicht. Also warum es möglich ist, diese Verhandlungen so schnell zu führen, ist, weil im Gegensatz zu Biden ein Trump sagt, die Ukraine ist von keinem großen Interesse für die amerikanische Politik. Und er lässt einfach die Ukraine damit fallen. Das ist, was da jetzt passiert. Es wird eine Verhandlung zwischen Russland und Amerika gehen, und es geht um russische und amerikanische Interessen prinzipiell. In dem Zusammenhang kann Ukraine den Krieg nicht mehr weiterführen, und es wird eine sagen wir, eine Lösung geben. Es wird keine schöne Lösung geben, nehme ich mal an. Aber das ist im Grunde genommen eine Veränderung. Ich Biden dachte noch, die Ukraine ist eben der Lynchpin, um die globale Herrschaft der Amerikaner aufrechtzuerhalten zwischen Asien und Europa. Biden sagt, nee, das hat natürlich auch was dazu beigeführt, das habe ich auch in Afghanistan, in Irak gesehen, dass die Amerikaner zu dem Ergebnis kommen, dass mit einem Zelensky dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen ist und sich einfach davon zurückziehen und sie überlassen die Lasten uns Europäern jetzt.
Europa ist nicht dabei gewesen in Riad. Putin sagt jetzt allerdings, ich zitiere, die Europäer, aber auch andere Länder haben das Recht und die Möglichkeit, teilzunehmen und wir respektieren das. Überrascht Sie dieses Statement des russischen Präsidenten?
Ja, aber ich glaube, das heißt nicht sehr viel. Ich glaube, die haben sich schon längst abgemacht, dass die Europäer dabei keine Rolle spielen. Was natürlich eine Rolle spielen wird, dass die Kosten des Krieges und der Frieden, sagen wir mal, es ist ja eigentlich kein richtiger Frieden, aber so ein Zwischending zwischen Waffenstillstand und Frieden, das wird den Europäern teuer zu stehen kommen, nicht? Und wir sprechen hier von Billionen von Euros, nicht? Also wir sprechen von irrsinnig viel Geldern. Und ich denke, daran könnte die Europäische Union zerbrechen.
Unmittelbar vor der Bundestagswahl hat ja Frau Annalena Baerbock bereits diese Bombe platzen lassen, jedoch unfreiwillig. Sie hat von 700 Milliarden Euro gesprochen, die man da quasi noch der Ukraine zuwenden wolle. Was sagen Sie dazu? Wie viel ist das Tatsache? Ist das realistisch? Um wie viel Geld geht es da genau in Brüssel? Was sind da die Summen, die herumgeistern?
Na, die Summen, die herumgeistern, die sind enorm, nicht? Also es ist ja da auch bestätigt worden, dass man versucht, ein Paket zusammenzuschnüren für 700 Milliarden Euro zur Unterstützung, vor allem militärischen Unterstützung der Ukraine. Dazu kommt ja noch diese unterstützt die Militarisierung der Europäischen Union, wo die Europäische Union 500 Milliarden fordert. Dazu kommt noch, dass wir für den Wiederaufbau der Ukraine verantwortlich gemacht werden, dass die Ukraine ja nach von allein in 5 Jahren Teil der EU wird. Das geht in die Billionen. Das geht in die Billionen, nicht nur in die Milliarden. Also, und dazu kommt noch die Aufrüstung, die wir selber haben wollen, also von 2 auf 3 oder 4% Militärausgaben zu machen. Also wir sprechen hier über Summen, die, also der, ich habe mal ausgerechnet, dass allein der Anteil Deutschlands, weil wir zahlen ja mal 25%, würde um zwischen 600 und 700 Milliarden Euro sein, wenn diese Zahlen, die werden nicht zustande kommen natürlich. Das bedeutet, das Budget von Deutschland im Moment ist 480 Milliarden. Das heißt, wir müssten 1,5 bis 2 Jahre unseres gesamten Budgets in den nächsten Jahren für diesen Krieg in der Ukraine, den Wiederaufbau und Militarisierung und so ausgeben. Also es ist eine völlig irrationale Geschichte, in die wir uns da begeben haben. Und es ist einfach, ja, wir haben im Grunde heute in Europa keinen Politiker mehr, und im März wird das auch nicht sein, der irgendwo die Notbremse zieht und sagt, wir müssen da mal umdenken. Wir gehen jetzt eine Richtung hin, wir werden immer im größeren Spalt zwischen Amerika und uns, und wir wollen da etwas machen, das wir gar nicht machen können. Also das ist das Unrealistische, was das Gefährliche ist, nicht? Wir haben den Bezug zur Realität verloren.
Wer zahlt diese Billionen in Europa? Wer zahlt diese, welches Land kann diese Milliarden und eben, wie Sie sagen, Billionen aufbringen?
Billionen, das geht in die Billionen. Ich meine, das niemand. Niemand. Ich sage ja, wir werden alle noch die gleiche Sprache führen, das aggressive Russland, bla 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 bla. Aber im Moment, wo es ums Geld geht, da werden wir auseinanderfallen. Wird Italien sowas bezahlen? Glaube ich nicht. Wird Frankreich sowas bezahlen? Die sind ja so verschuldet, die können ja kaum noch den Rückflug von Herrn Macron aus Washington bezahlen. Spaß gesagt, aber ich meine, es ist doch ein Wahnsinn. Ein verarmtes Großbritannien. Ich meine, wer soll denn das bezahlen? Und ich meine, das ist ja natürlich, das wird ja soziale Spannungen in Europa geben. Natürlich geht das nur über einen Abbau von Sozialleistungen. Also wir machen da etwas, was wir nicht durchführen können, aber genug Sprengkraft hat, um auch meiner Ansicht nach die Europäische Union auseinanderzuschlagen.
Wie geeint ist...
Was ich schade finde, denn ich bin ja pro-europäisch. Also ich bin ja nicht anti-europäisch, ich bin ja gar nicht so. Ich denke nur, dass dieser Kriegspfad, den wir gegangen sind, der wird uns das Genick brechen.
Wie einig ist eigentlich Europa, genau wenn es um diese... Ja, Unterstützung der Ukraine geht, gibt es da Ministerpräsidenten, Staatschefs, die ausscheren, die aus der Reihe tanzen. Wie einig ist Europa, wenn es um diese Frage geht?
Naja, diese sogenannte Einigkeit gibt es jetzt zum Teil schon gar nicht mehr. Aber auch da, wo sie gibt, würde ich sagen, läuft man da auf sehr, sehr dünnem Eis. Und ich glaube, eben an der finanziellen Frage wird das alles zerbrechen. Da bin ich mir ganz sicher, das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Man wird natürlich versuchen, den Deutschen das meiste aufzubürden und so weiter. Und ich meine, wie werden die Polen darauf reagieren, wenn plötzlich die ganzen Landwirtschaftsunterstützungen und Strukturgeschichten in die Ukraine gehen und nicht mehr nach Polen gehen? Die sind ja jetzt im Moment der größte Nettoempfänger. Also das wären solche Umwälzungen in Europa, die könnten wir politisch nicht durchstehen.
Macron ist ja der Erste, der jetzt bei Trump, bei seinem Besuch in Washington, hat er von einem Waffenstillstand gesprochen. Ist das ein erstes Erkennungszeichen eines Kurswechsels oder ist das eine Tagesform, ein Versehen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, das ist dummes Geschwatz. Ich meine, erstmal darf man nicht vergessen, ein Macron, der nach Washington geht, ist natürlich ein extrem geschwächter französischer Präsident, der nicht mehr die Mehrheit hat im eigenen Land. Da hat er nicht so international dann auch nicht so viel zu sagen. Dann hinter dem Wort Waffenstillstand steht ja so ein bisschen, dass man nur die Waffen schweigen sollen, aber keine Entscheidung über die Territorien, keine Entscheidung über die NATO getroffen werden. Das wird aber Trump machen. Also er wird da nicht drauf hören, nicht? Der macht sein Ding. Und da wird Frankreichs Meinung überhaupt keine Rolle spielen. Auch dass er da französische Truppen da hinschicken will als Friedenstruppen. Das natürlich wird auch nicht stattfinden. Ich meine, Russland hat 3 Jahre Krieg geführt, um die NATO von der Grenze wegzuhalten. Da werden sie doch jetzt keine französische NATO-Truppen an ihrer Grenze erlauben. Also es sind alles, es zeigt einfach dieser totale Verlust an Realität bei unseren Politikern, nicht? Macron, Stermer und ein Merz oder ein Petorius, die sind natürlich ganz genauso, nicht? Das sind natürlich bis hin zur Schweiz, würde ich sogar sagen, nicht?
Ja, vielleicht unsere Rolle. Wie beurteilen Sie die Schweiz, dass diese Gespräche in Riad stattgefunden haben? Sie hätten ja auch gerade so gut in Genf stattfinden können. Vielleicht noch ein Wort zur Rolle der Schweiz auf höchstem internationalen Parkett.
Also wenn die Schweiz Selbstmord begehen will, dann sollte sie diese Politik weiterführen. Ich kann kaum glauben, was ich da lese in ihrem Treffen mit von der Leyen, was da gesagt wird. Der Schweiz muss einfach klar sein, dass ihre neutrale Rolle doch von einem enormen Wert in Europa ist, gerade weil hier eben solche Konferenzen stattfinden. Das ist eine enorme Rolle. Ich will auch gar nicht, dass die Schweiz in der EU ist, weil wir haben da einen Vorteil. Wenn ihr in die EU kommt, dann wird er mit diesen ganzen Belastungen, weil ihr seid da ziemlich reich, also dann haben wir ja jemand, der da die Sachen für die Ukraine mit erteilen kann. Also ich glaube, ihr macht da gerade etwas, was euch nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich enorm schaden wird, nicht? Also ist mir unbegreiflich. Es kommt natürlich aus diesem Gefühl heraus, auch Finnland wird, glaube ich, ihren NATO-Beitrag bereuen. War natürlich, weil wir in der Propaganda gefangen sind, dass Russland jetzt also imperialistisch ist und da bis nach Zürich durchmarschieren will oder irgendwelche Geschichten. Die sind einfach Gefangene ihrer eigenen Kriegspropaganda. Und dass sie da was machen müssen und jetzt näher an die NATO und die EU gehen müssen, das ist Dummheit. Einfach nur reine Dummheit. Ich habe gar kein anderes Wort dafür. Dummheit.
Wie kam eigentlich dieser Besuch von Ursula von der Leyen in Bern an, unmittelbar vor Weihnachten? Hat man da das in Brüssel so aufgenommen, dass die Schweiz jetzt drauf und dran ist, ja, näher an die EU sich anzudocken? Ist es schon quasi beschlossene Sache? Wie hat man dieses Treffen in Brüssel aufgenommen?
Naja, also richtig, genau, in Brüssel kann ich nicht sagen, ich kenne nur das Parlament und bin in der Kommission, laufe ich nicht rum, glücklicherweise. Ich würde, glaube ich, das nicht durchhalten können. Aber da gibt es natürlich eine starke Pro-Kriegsmehrheit, denn das Parlament ist ja extrem pro-Krieg, also 500 der 700 sind für die Bombardierung von Moskau, dürfen wir nicht vergessen in den Resolutionen. Die sehen natürlich jetzt der Schulterschluss der freien Welt, auch eben mit der Schweiz und vielleicht Österreich fällt jetzt vielleicht ein bisschen mit der neuen Regierung raus, weiß ich nicht genau. Aber die sehen das natürlich so und denken, da ist ein Schulterschluss. Kriegen gar nicht mit, dass damit auch die Verleihung zu einer Politik Europa zu groß macht, die auf Augenhöhe mit den USA und China und Russland verhandeln könnte. Das wird natürlich alles nicht passieren. Das wird alles nicht passieren, einfach weil wir einfach zu hoch gepokert haben. Und da gibt es auch keine Unterstützung in der Bevölkerung, glaube ich, für solche Politik.
Aber die glauben, dieser Schulterschluss sei Tatsache?
Ja, sicher. Die denken ganz Westeuropa ist jetzt zusammen und so weiter. Die kriegen gar nicht mit, wie viel gespalten wird und so weiter. Und dann so ein Fico oder der Orban, die werden dann als so Verräter gesehen oder Diktatoren ja selber auch und weiß ich was alles. Wir tun ja immer so, als ob es ein Kampf zwischen Demokratie und Diktaturen sind und so gesagt. Das sind natürlich alles ideologische Geschichten. Nur kann ich sagen, weil ich habe ja viel mit Kriegen zu tun. In Kriegen geht es nicht um Ideologie, da geht es um Interessen und oder auch nicht um Moral. Es geht um Interessen und das dürfen wir nicht hier vergessen. Und wenn ich da im Parlament bin, dann geht es ständig um Moral. Und ja, das ist natürlich verrückt. Also ich meine, muss ich überlegen, welche Interessen wir haben. Und ich glaube, wenn mich überhaupt die EU und Deutschland angreifen würde, dann würde ich sagen, Mensch Leute, setzt euch doch mal hin und überlegt euch, was sind denn eigentlich unsere europäischen oder deutschen Interessen oder Schweizer meinetwegen. Die sind eben nicht Krieg mit Russland zu führen, ist eben nicht Waffen weiter in die Ukraine zu schicken und die Ukraine weiter zu zerstören, sind ja auch unsere Waffen, die Ukraine zerstört. Nee, unser ganzes Wohlergehen wird doch davon abhängen, ob wir die Brücke nach Asien wieder offen halten können. Und im Moment ist es total abgeschnitten. Ist abgeschnitten durch den Krieg, ist abgeschnitten durch die Sanktionen. Und wir haben uns dadurch abgeschnitten von billiger Energie, von Rohstoffen, von den Wachstumsmärkten in Asien. Ich meine, es ist doch ein Wahnsinn. Und jetzt haben wir auch noch das andere Problem. Transatlantisch. Jetzt fängt der Trump an, auch noch Tarife drauf zu machen. Ich meine, in welcher Situation ist denn eigentlich Europa? Dadurch, dass wir uns vom Osten abgeschnitten haben, wären wir jetzt erpressbar durch Amerika. Es ist einfach eine irrationale Politik, die verfolgen. Irrational.
Wie lautet Ihre wichtigste Erkenntnis nach 3 Jahren Krieg in der Ukraine?
Naja, also die wichtigste Erkenntnis natürlich ist die Ukraine, das ist ein Stellvertreterkrieg. Die Ukraine ist dadurch ausgeblutet. Es ist nicht in ihrem Interesse, was da passiert ist. Die USA haben sie benutzt, um Russland klein zu halten. Das ist nicht gelungen. Jetzt hat dieser Stellvertreter eine andere Position und lässt die Ukraine fallen. Aber die großen Verlierer in dieser Sache werden die Europäer sein. Also die Westeuropäer. Die EU wird der große, große Verlierer sein und davon in Deutschland der besondere. Denn wir werden Industrien verlieren, die Sozialgeschichten abbauen müssen, wir haben irrsinnige Kosten, irrsinnige Schulden und so weiter. Und es wird natürlich zu großen Spannungen in Deutschland kommen. Also ein März ist keine Lösung. Und vor allen Dingen, da er ja eine enorme Pro-Kriegshaltung hat. Also jetzt brauchen wir jemanden, der irgendwie da mal Frieden macht und da umschwenkt und sagt, jetzt müssen wir da mal vielleicht den Trump unterstützen in der ganzen Geschichte. Wir wollen auch eine Rolle spielen. Treten wir vielleicht ein bisschen bescheidener auf, nicht dieses Großkotzige, was da von der Leyen kommt. Und versuchen mal mit Russland auszukommen. Also ich werde jetzt versuchen, vom Parlament aus, dass wir beides Kiew und Moskau als Parlamentarier besuchen, werden natürlich die meisten nicht mitkommen. Sind meistens die mehr für Frieden sind. Aber immerhin ist es ein erster Schritt, denn das sind ja auch 2 europäische Städte und wir dürfen nicht vergessen, wenn man sich scheiden lässt, kann der eine nach München gehen, der andere nach Zürich gehen. Aber bei Staaten ist das nicht so. Die bleiben unsere Nachbarn und wir werden mit denen auskommen müssen, ob wir sie mögen oder nicht. Und da hilft es eben nur, diplomatisch Ausgleich von Interessen zu erreichen. Und den erreicht man nicht durch Waffen.
Was war der größte Fehler Europas in diesen 3 Jahren Krieg?
Dass sie einfach der amerikanischen Position hinterhergelaufen sind. Wir dürfen nicht vergessen, die EU hatte keine Entscheidung dabei, dass wir nicht verhandelt haben mit Russland. Das wurde entschieden zwischen Großbritannien und Amerika, wir nicht. Dass die doch sehr erfolgreichen Verhandlungen in Istanbul abgeschossen wurden, wurde von den Engländern und Amerikanern gemacht. EU, wieder kein Mitbestimmungsrecht. Jetzt mit dem Ende hat die EU auch kein Mitbestimmungsrecht. Wir sagen immer, ach, wir sind 450 Millionen Menschen, immer noch mit relativ reif und so weiter. Spielt gar keine Rolle. Wir spielen keine Rolle in der Sache. Und deswegen ist unsere, sag mal, die nicht spielende Rolle und das gleichzeitig dieses ständige antirussische Gebälle auf der Seite, ist es ein großer Schaden für uns. Diese Feindbilder ist ein großer Schaden für uns. Wir hätten doch lernen können aus unserer Geschichte, dass solche Feindbilder nichts nutzen.
Jeffrey Sachs, der berühmte US-Professor, Ökonom, hat eine interessante Rede gehalten in Europa auf Ihre Initiative hin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar hat er gesagt, er hat 2 bemerkenswerte Sachen gesagt. Er hat gesagt, die Ukraine sind die Verlierer dieses Kriegs, aber die zweiten Verlierer sind Europa. Aber er hat auch gesagt, und das finde ich sehr interessant, dieser Krieg ist vorbei. Stimmt das?
Ja, der ist vorbei. Ja, ja. Ich meine, Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr unterscheiden. Also ich kenne das ja mehr aus der Praxis als er. Was jetzt passiert, ist, dass die Kriegshandlungen vorbei sein werden. Die werden zu Ostern meiner Ansicht nach eingestellt werden. Die Ukraine kann es nicht mehr machen und die Russen haben im Grunde genommen erreicht, was sie erreichen wollten. Vielleicht ein paar Quadratmeter mehr oder weniger, das spielt keine Rolle. Also das wird sicherlich, das ist eine ganz gute Sache. Aber Frieden bedeutet das eben noch nicht. Da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Frieden ist erst dann erreicht, wenn alle, und dazu gehören natürlich alle europäischen Staaten, wenn wir wieder uns erinnern an die Charta von Paris, an eine gemeinsame Sicherheit und so weiter. Und da sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und vor allen Dingen wir Westeuropäer sind davon sehr, sehr weit entfernt. Weil wir im Moment versuchen, die EU zu einer Art Parallel-NATO aufzubauen. Was natürlich völlig, das wird auch nie gehen, aber trotzdem. Es gibt in all diesen Resolutionen, die ich höre, all diesen Reden, gibt es kein Mal einen Hinweis auf das Wort Frieden, auf das Wort Diplomatie, auf Verhandlung. Nie, nie. Es ist immer nur Aufrüstung, eigene Rüstungsindustrien haben, Augenhöhe, werden auch immer mehr Atombombe, eine europäische Atombombe gefordert, gerade von deutschen sogenannten Wissenschaftlern. Also wir sind völlig auf dem falschen Weg, völlig auf dem falschen Weg. Uns wird aber die Realität einholen. Die Realität, wenn wir die Realität nicht anerkennen, was wir im Moment tun und so uns ideologisch, moralistisch aufstellen, wird uns die Realität einholen und das wird unheimlich ungünstig für uns sein, wenn wir uns nicht darauf eingestellt haben. Das ist ungünstig. Wir verlieren im Moment die Zukunft Europas.
Wie beurteilen Sie den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky? Wie würden Sie seine letzten Tage und Wochen vielleicht auch analysieren? Ein Wort vielleicht noch zum ukrainischen Präsidenten.
Also das tue ich sehr ungern. Also wie jemand, der meine Artikel gelesen hat, wird feststellen, dass ich die Ukrainer nicht kritisiere. Und ich sage dazu fast immer nie was. Und auch zum Präsidenten möchte ich offiziell nichts dazu sagen. Weil ich denke, das ukrainische Volk ist das große betrogene Volk. Und auch wenn da eine falsche Politik geführt wurde von der Regierung und so weiter, in der End sind sie die Betrogenen. Wir haben ihnen weiß gemacht, dass sie den Krieg gegen Russland gewinnen können mit unserer Blabla und dass es alles eine leichte Sache ist und dass sie dann in der NATO und der EU sind und das wird alles nicht passieren. Also das sind die Betrogenen. Deswegen will ich auf den Betrogenen nicht rumhacken. Und einer der Betrogenen ist sicherlich auch Präsident Zelensky. Mhm. Ganz sicher. Mhm. Einer der ganz groß betrogenen Menschen, die Politiker dieser Welt, ja.
Trump nennt ihn ja einen Diktator ohne Wahl. Der Druck wächst. Was glauben Sie, wie sieht seine Zukunft aus?
Er hat keine Zukunft. Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft hat. Ich meine, ihm bleibt im Grunde genommen nichts weiter übrig, als vielleicht etwas zu unterschreiben, was die Amerikaner und die Russen ihm vorlegen. Das wäre auch für ihn wahrscheinlich die beste Option. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, die beste Option. Und danach ist er im Grunde genommen als Politiker tot. Das nur hoffen, dass er es überlebt überhaupt nicht. Das ist ja, ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einer Unterschrift es zu großen Unruhen im Rest der Ukraine kommen würde. Denn wir haben ja doch sehr, sehr radikale Gruppen, die da auch gut organisiert sind, Milizen, nicht? Also die Ukraine. Ob die da deswegen zur Ruhe kommt, das ist noch nie Frage, nicht?
Wie würden Sie generell die ersten paar Wochen von Trump als neuer US-Präsident beurteilen?
Das ist eine leichtere Frage. Also Trump ist, was er ist. Also ich habe viel mit Krieg zu tun. Und ich glaube, in der Hinsicht würde ich ihn positiv beurteilen. Bei Grönland, Kanada und all diese. Könnte ich vorstellen, was ich davon halte. Aber wenn es um Krieg und Frieden geht, ich glaube wirklich, dass jemand ist, der keinen Krieg möchte. Der hart bargend, aber nicht gleich schießt. Also ist erstmal das Ende der Kampfhandlung in der Ukraine ist für uns alle eine große Erleichterung. Kein Nuklearkrieg, große Erleichterung. Ich glaube auch die Gespräche, die jetzt anfängt mit China und Moskau, also zu dritt, auch wieder ohne die Europäer, weil wir einfach nichts dazu sagen haben, ist eine gute Sache. Es geht ja um den Abbau der Nuklearabschreckung und so weiter. Wir haben im Moment überhaupt keine Abkommen mehr dazu. Es gibt außerdem SALT 2 gibt es keine Abkommen mehr. Und das läuft ja dann, glaube ich, Anfang nächsten Jahres aus. Also keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Und da sehe ich auch etwas. Und ich glaube auch, ich bin immer wieder gefragt worden, ob die Chinesen jetzt, die letzte Mal wollten sie nicht da, die werden diesmal da teilnehmen. Denn für die Chinesen ist ja die Politik von Trump erstmal positiv. Also dadurch, dass Trump nicht darauf besteht, dass die NATO das Schwarze Meer und die Ukraine beherrscht, haben sie also jetzt die NATO nicht mehr in ihrem Rücken. Das ist für die Chinesen natürlich wahnsinnig wichtig. Aber das andere ist natürlich, dadurch, dass Trump sagt, ich werde auch meinen Proxy, also Ukraine, nicht unbedingt unterstützen, wenn es mir uns nicht mehr in den Kram passt, ist natürlich eine Warnung auch an Taiwan. Taiwan muss sich überlegen, wie sie in Zukunft, ob sie hier eine weniger aggressive Politik mit China macht. Ihre größte Sicherheit ist, wenn sie mit China auskommen. Sie wissen, wenn es zum Krieg kommt, erstmal sind sie sehr viel vulnerabler als die Ukraine im Falle eines Krieges. Und zweitens wird es natürlich, wissen sie natürlich, dass die Amerikaner sie letztlich nicht verteidigen werden. Das ist doch eine Conclusion, die sie ziehen müssen. Also für die Chinesen ist es erst einmal eine Beruhigung, würde ich mal sagen. Und dadurch gibt es eben dieses Dreiergespräch. Und das Interessante ist dabei, dass Europa daran nicht teilnimmt. Also unser großer Traum von der Großmacht Europa, abgerundet durch die Ukraine und Georgien und so weiter und jetzt großen Militärhaushalt und so weiter, das wird nicht stattfinden. Und das ist natürlich Ursula von der Leyen und Kallas und diese Sachen. Ich denke auch, dass von der Leyen nicht die 5 Jahre durchstehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie doch bald geht. Denn diese Politik ist nicht durchführbar. Wir müssen da einen anderen Ton finden.
Wissen Sie etwas über diesen Friedensplan von Trump? Der wird ja immer viel zitiert. Wissen Sie da etwas? Ist da bereits etwas zu Ihnen auf diplomatischer Ebene durchgesickert?
Naja, das hat nichts mit Durchsickern zu tun. Sie meinen jetzt die Ukraine-Friedensplan? Naja, ich meine, wenn die beiden sich treffen, ist ja der Druck auf Trump größer als auf Putin. Das vergessen wir. Das soll man nicht vergessen. Also ich kenne mich ja in Verhandlungen ein bisschen aus. Dadurch, dass Trump gesagt hat, ich werde das sehr schnell lösen, muss er das auch lösen. Er kann jetzt nicht zurückgehen und sagen, das ist nicht lösbar gewesen, weil dann würde er seine Präsidentschaft anfangen mit einem großen Failure. Also er wird das lösen. Und er wird es in dem Moment lösen, weil er für die Ukraine kein Interesse hat. Er wird das lösen, indem er den Russen das gibt, was sie wollen. Im Grunde genommen. Das heißt also kein NATO-Beitritt, das ist ja klar, dass die Russen diese Territorien behalten können und Krim auch und so weiter. Das ist natürlich, da hat natürlich Russland diese 3 Ziele, die sie hatten, natürlich irgendwo erfüllt. Sie wollten also die NATO nicht haben, sie wollten, das war übrigens territorial ursprünglich nicht, aber sie wollten die russisch sprechende Bevölkerung schützen und sie wollten den Zugang zum Schwarzen Meer halten. Das werden sie alles 3 kriegen. Und dadurch wird es auch stabil. Ich werde ja auch oft gefragt, müssen wir da Truppen hinschicken, um das stabil zu machen? Das ist natürlich nein, würde ich sagen, überhaupt nicht. Erstmal geht das gar nicht. Sie werden keine Truppen finden. NATO-Truppen können das nicht machen. Aber ein Waffenstillstand und vor allen Dingen auch noch ein Friedensabkommen ist ja in dem Moment stabil, wo keiner der beiden Seiten militärisch in der Lage ist, das zu verändern. Oder Interesse hat, das zu verändern, weil das Risiko, das zu verändern, viel größer ist. Also wenn zum Beispiel China hat ja Trump unterstützt, nicht wie Europäer, China hat Trump unterstützt in dieser Friedensfalle. Wenn China sagt, ich zeichne dafür ab oder Indien, dann könnte sich auch ein Putin nicht leisten, da wieder Krieg zu führen. Das kann er sich nicht leisten, weil dann im Moment, was ihn geschützt hat, ist natürlich die BRICS-Staaten und so weiter. Die würden das nicht unterstützen. Also ist ein enormer Druck. Und er ist viel, viel effektiver, als er irgendwelchen dummen Macron dahin zu schicken mit seinen Soldaten. Also ich meine, das ist was Frieden stabil macht. Und das wird auch da sein.
Ja. Genau, da ist oft von Sicherheitsgarantien ist dann die Rede. Sicherheitsgarantien für die Ukraine müsse man verhandeln. Russland müsse da irgendwelche Zugeständnisse und weiß ich was man alles machen, muss man nicht auch, meine, es wird nie über Sicherheitsgarantien für Russland gesprochen. Müsste man da nicht auch beidseitige Sicherheitsgarantien zusprechen oder ist das ein Fehlgedanke?
Das wirkliche Problem bei dieser Diskussion ist, dass wir in Europa so tun, als Sicherheitsgarantien was Militärisches ist. Sicherheitsgarantien ist erstmal etwas Politisches. Die Politik hat die Dominanz dort. Wenn wir ein politisches System in der Lage sind zu etablieren, das habe ich ja versucht gerade zu machen, wenn es also ein Gleichgewicht der Interessen gibt. Übrigens, einen gerechten Frieden wird es nie geben. Nie, gibt es nicht. Aber einen stabilen Frieden, weil es irgendwo ein Ausgleich da ist. Wenn es das gibt, dann das sind die Sicherheitsgarantien. Die werden sie doch nicht durch eine deutsche Brigade, wir kriegen die ja kaum danach nach Litauen. Was sollen das für Sicherheitsgarantien sein? Vor allen Dingen, wenn es wirklich, wie wir behaupten, einen Krieg zwischen Russland und der NATO geben würde, also der europäischen NATO, dann wird das ein Atomkrieg sein. Ich meine, welche Sicherheit haben wir denn da? Welche Sicherheit haben Sie oder ich, wenn es hier einen Atomkrieg gibt? Ich meine, gar keine. Das ist die Frage, ob wir gleich sterben oder in 2 Wochen sterben. Ich meine, das ist einfach, da wird eine Logik aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg in die heutige Welt katapuliert, dass man das eben durch Militärbündnisse machen müsse, ist nicht mehr so. Und wer das am besten eingesehen hat, das sind nicht die Europäer, die es eigentlich einsehen müssten mit unserer Geschichte, sondern es sind die BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten haben das eingesehen. Deswegen UNO-Charta, Equal Sovereignty, also gleiche Souveränität aller Staaten und die Nicht-Einmischung in die Interne, das sind die Eckpfeiler für Frieden auf der Welt in der Zukunft.
Und wie würden Sie diesen Frieden sichern, militärisch gesprochen? Da werden jetzt eben, wie Sie auch schon angedeutet haben, Friedenssoldaten kommen ins Spiel, französische Friedenssoldaten. Ich habe das mit Herrn Couillard, mit dem ehemaligen NATO-General, habe ich das besprochen. Er hat von UNO-Soldaten gesprochen, die diesen Frieden sichern könnten. Was wäre da Ihre Lösung?
Also ich habe unglaublich hohen Respekt für Herrn Couillard. Und nun habe ich nur das persönlich auch erlebt. Es wird es nicht geben. Was man sich vielleicht so symbolisch sich einigen könnte, ist es, dass es eine Beobachtermission der EU gibt. Das sind unbewaffnete Leute aus verschiedenen Ländern, die da hin und her reisen und mal gucken, wer da zuerst geschossen hat. Aber mehr wird es da nicht geben. Da wird es auch keine demilitarisierte Region geben und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen übrigens, dass ziemlich schnell die Ukrainer mit den Russen gut auskommen werden. Denn das ist ihre Sicherheit. Gut auskommen mit den Russland. Wir haben ja gesehen, nach Ausbruch des Krieges, wie schnell es zu diesem Friedens... Es war kein Abkommen, aber es war das Beste, was die UNO je gesehen hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese 10 Punkte. Sowas hat es bisher noch nie gegeben. Und wir haben es abgeschossen. Ja, also das ist doch, was den Frieden macht. Das ist doch, was Stabilität macht. Das ist doch keine Atombombe. Oder das ist doch nicht eine Brigade von den Deutschen, die dann ihre Flugzeuge gar nicht fliegen oder weiß ich was. Das ist doch, wir sind doch gar nicht kriegstüchtig und wir werden es auch gar nicht werden. Und das brauchen wir auch gar nicht zu werden. Wir sollen uns nur einfach vernünftig benehmen.
Aber Sie glauben, wenn ich Sie richtig verstehe...
Er hat damit nicht recht, was er sagt.
Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, man soll eine politische Lösung suchen und dann in der Praxis umgesetzt, soll man eigentlich mehr oder weniger die beiden Länder sich selbst überlassen.
Naja, aber ich meine, Sie haben doch gesehen. Ich meine, Sie haben sofort angefangen zu verhandeln. Sie haben innerhalb eines Monats 10 Punkte sich geeinigt. Also Punkte, die übrigens von den Ukrainern vorgeschlagen worden sind. Putin hat das unterschrieben. Da haben die Ukrainer keinen Quadratmeter Land aufgegeben. Keinen Quadratmeter. Es geht einfach nur, wir versprechen, nicht der NATO beizutreten und Russland zieht sich aus all diesen Gebieten zurück, außer der Krim. Krim war dann diese 15 Jahre, ist eine kleine Sache, was immer. Aber im Grunde genommen wäre das eine tolle Sache für die Ukraine gewesen. Hätte unglaublich viel Menschenleben gerettet, unglaublich viel Zerstörung verhindert. Und das haben wir verhindert. Deswegen sage ich immer, dieser Ukraine-Krieg, das ist die Schuld des Westens. Es ist nicht die Schuld Russlands primär. Das ist unsere Schuld. Wir müssen dafür bezahlen. Und auch die Europäer, die da wir sind ja eigentlich nur Maulhelden. Wir haben ja immer nur auf der Seite gestanden und geklatscht und Geld gegeben. Geklatscht und Geld gegeben. Wir haben ja sonst gar keinen Einfluss auf diesen Krieg gehabt.
Warum ist dieses Thema jetzt aus deutscher Sicht oder in Deutschland, warum war dieses Thema, das ja so viel kostet bei uns im Westen, in Europa, in Deutschland, warum war das beim Wahlkampf für die Bundestagswahl eigentlich kein Thema?
Es war gar kein Thema. Weder der Ukraine-Krieg war ein Thema, noch die Aufrüstung war ein Thema, noch die amerikanischen Mittelstrecken, die meiner Ansicht nach illegal da aufgebaut werden. Also ich glaube, Scholz hatte nicht das Recht, das zu unterschreiben. Also das sind ja für Deutschland ausgesprochen bewegende Geschichten und wir haben es weggelassen. Wenn Sie auch die ganzen von den Parteien sind, steht nichts dazu und so weiter. Ist klar. Ich meine, dadurch haben sie auch die Wahl gewonnen. Ich meine, jetzt haben wir nur Russlandhasser im Parlament und Leute, die Transatlantiker sein wollen, nur verwaiste Transatlantiker sein, also dadurch orientierungslos, das ist doch die deutsche Regierung heute. Das ist eine Regierung, die auf Failure hinarbeitet. Die kann gar nicht anders sein und so weiter, nicht? Und das hat man weggemacht, weil man hätte ja sagen müssen, ja, wir haben den Krieg verloren. Vielleicht hätten die Leute gefragt, warum habt ihr den Krieg verloren? Ihr habt da 40 Milliarden da reingeschickt. Was ist denn mit dem Geld passiert? So wie das jetzt Trump macht. Das wäre natürlich unangenehm für die Parteien gewesen. Und es wäre sehr gut für die BSW gewesen. Aber das ist nun mal rausgegangen. Und irgendwo haben sie es geschafft, dass das weggegangen ist. Und dann haben ein paar Leute von uns auch noch dumme Sachen gesagt und so. Aber dabei ist der Krimkrieg für Deutschland oder ganz Europa das Bestimmende für die nächsten Jahrzehnte. Was da passiert, wird bestimmen, in welcher Situation sich Europa wirtschaftlich, sozial und global befindet. Das ist die Sache, nicht? Und das haben wir einfach verdrängt. Und jetzt haben wir eine Regierung, die da aus CDU, CSU, wir haben einen Merz, wir haben Pistorius, wir haben Habeck, ist nicht mehr da, aber da kommt dann vielleicht dieser Hofreiter. Also es sind alles schreckliche Leute verglichen, die überhaupt nicht in der Lage sind, mit Russland verhandeln zu können. Und das müssen wir ja jetzt machen.
Vielleicht noch eine Frage. Sie sind selbst im BSW, sitzen da für diese Partei von Sarah Wagenknecht im Europaparlament. Muss man da selbstkritisch anmerken, diese Friedensbotschaft, dieses Thema Krieg um Frieden, hat man zu wenig in die Bevölkerung, zu wenig in diesen Wahlkampf getragen, weil es jetzt eben nicht geschafft hat, um in den Bundestag einzuziehen. Wo waren da die Fehler? Was glauben Sie?
Naja, also da sind sicherlich Fehler gemacht werden. Aber wissen Sie, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen und will ich auch gar nicht sagen, weil da muss man drüber nachdenken. Aber wir dürfen nicht sehen objektiv. Ich meine, die Linke hat ja sehr gewonnen, ganz plötzlich. Und sie ist ja enorm von der Presse unterstützt worden. Und zwar dadurch, dass durch den neuen Vorsitzenden von Aken eine extrem antirussische Position eingenommen worden, auch von den Linken. Und damit waren sie eben doch sozusagen die Besseren auf der linken Seite als wir. Und das hat natürlich eine Rolle gespielt. Dazu kommen natürlich auch eigene Fehler, aber da müssen wir ganz viel darüber reden und so weiter. Und ich hoffe, dass wir auch weitermachen und ich werde bestimmt im Parlament weitermachen, diese Friedensfrage. Und ich glaube, ja, ich habe ja sehr viel vor im Parlament, können wir ja auch mal drüber reden, was wir da alles machen. Das ist ja nicht nur Jeff Sachs gebracht. Wir werden auch jetzt die BRICS-Staaten reinbringen und wir wollen auch wieder die Umweltfrage nach oben bringen. Die zwei Sachen, die Menschheit bedrohen, sind doch menschengemachte Sachen. Das sind unsere Waffensysteme und das ist die Zerstörung der Umwelt. Und beide hat der Mensch die Möglichkeit zu verändern. Und darauf müssen wir uns auch in der EU konzentrieren.
Interessant war, dass am Anfang des Wahlkampfs war der Krieg um Frieden war insofern noch ein Thema, dass der womöglich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz lauthals für die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine sich ausgesprochen hat. Und jetzt, unmittelbar, ja, ein paar Wochen danach, stellt er sich oder fordert er einen Waffenstillstand. Wie beurteilen Sie diesen vielleicht zukünftigen oder sehr wahrscheinlichen künftigen Bundeskanzler? Ist das eine Bagatelle? Ist das glaubwürdig? Ist das vielleicht sogar gefährlich für Deutschland? Wie sehen Sie Friedrich Merz?
Na, ich halte ihn nicht für einen Staatsmann. Wir bräuchten jetzt einen Staatsmann, der ein bisschen über den Tellerrand wegguckt. Er ist eben doch sehr geprägt durch seine Arbeit im Privatsektor. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Das ist sicherlich eine sehr stark einseitige Unternehmerpolitik hatte. Das werden wir überkriegen. Ich glaube, dass ein Merz nicht in der Lage sein wird, die Wirtschaft zu sanieren. Ich glaube, es wird sehr schwierig sein, da eine Koalition zu bilden und sie zusammenzuhalten. Also ich würde eben auch nicht, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Legislaturperiode durchsteht. Ihm fehlt einfach das Staatsmännische, das zu sehen, dass da vielleicht eine falsche Politik vertreten wurde und dass man was verändern würde. Da sehe ich gar keinen Anlass, auch wenn er jetzt vom Waffenstillstand redet oder sowas. Das tut er natürlich zwangsnötig, weil es wird ja einfach kommen. Die merken, die plappern einfach was hinterher. Er hat da gar keinen Einfluss darauf. Und das wird mehr als ein Waffenstillstand sein, das die Amerikaner vereinbaren. Sie vereinbaren im Grunde genommen, dass sie in Zukunft gut mit den Russen und den Chinesen auskommen. Das ist unsere Zukunft, auch im Sicherheitsrat. Dürfen wir nicht vergessen, wir werden auch im Sicherheitsrat die großen Verlierer sein. Nicht? Das war ein großer Fehler, dass von den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrats die 5 europäischen Staaten sich enthalten haben bei der Resolution. Weil es darauf hinweist, dass dieses Europa, also die EU plus das Vereinigte Königreich, sind ja nur 6% der Weltbevölkerung. aber dass wir 33% im wichtigsten Entscheidungsorgan der Welt kontrollieren. Und dazu noch zwei von diesen Staaten permanente Mitglieder mit Vetorecht sind. Das wird der Anfang vom Ende sein unseres Einflusses in der EU. In der Vereinten Nation, meine ich.
Also das war die Resolution, wo man für oder gegen Russland gestimmt hat und den Krieg.
Reine Dummheit. Das ist sowas zu machen, das ist eine reine Dummheit. Eine reine Dummheit. Sie haben nur auf sich aufmerksam gemacht, nicht? Was sie nicht machen sollten.
Und interessant.
Die Welt, Europa wird 2050 nur noch 4,5% der Weltbevölkerung sein. Wir werden nur noch 9% der Weltwirtschaft kontrollieren. Wir benehmen uns dann immer noch so im Sicherheitsrat, als ob wir die alten Kolonialmächte sind. Das sind wir aber nicht mehr. Das sind wir nicht mehr. Und das wird uns einholen. Und das wird uns auch einholen wegen des Ukraine-Krieges.
Interessant war auch, wenn wir gerade dabei sind, nicht Europa, aber Deutschland, Kanzler Friedrich Merz, der zukünftige Bundeskanzler, hat bereits am Wahlabend, hat er nicht nur gegen Putin getrommelt, sondern auch gegen Donald Trump und die USA. Ist Friedrich Merz damit eine Gefahr für Deutschland? Was glauben Sie?
Natürlich ist er eine Gefahr für uns. Ich glaube, das gilt alles. Diese Wahl, die Deutschen getroffen haben, vielleicht aus dem Stabilität und sowas gedacht haben, ist im Grunde genommen eine Tragödie. Ist eine Tragödie. Sie haben genau das Falsche gewählt. Und das wird sich auswirken. Ich meine, es gibt ja auch andere Europäer, die jetzt an den Merz schreiben, Deutschland soll die Führung jetzt übernehmen, dadurch, dass der Trump wegfällt. Wir müssen die Deutschland die Führung übernehmen. Ich meine, das ist eine Selbstüberschätzung ungleichen Ausmaß. Und Merz scheint sich darin auch noch zu sonnen, indem man diese solche Art von Reden hält. Nicht? Ich meine, Deutschland wird das schwer bezahlen können. Wie ich gesagt habe, wenn Trump und Putin sich jetzt treffen, dann sind sie sich in drei Punkten einig, dass Zelensky nicht zu trauen ist und weg muss, dass die EU rausgehalten werden muss, weil man ihnen nicht vertrauen kann, der Europäischen Union, und dass sie beide Deutschland hassen. Und ich würde sagen sogar, dass vielleicht ein Trump Deutschland mehr hassen wird als sein Putin.
An was machen Sie das fest?
Na, wird das Instinkt. Das mache ich fest, ja. Ja, naja, ich glaube einfach, dass ein Putin rationaler verhält und unemotionaler sich verhält als Trump. Aber Sie dürfen nicht vergessen, wenn für einen Präsident Trump, der es auf seine Fahne geschrieben hat, diesen Krieg zu beenden, da kommen die Deutschen und sagen, wir liefern da Waffen, damit er weitergeführt werden kann. Also im Grunde genommen machen wir uns dazu den Feinden von Trump. Und das wird dann uns nicht vergessen. Das haben wir ja früher auch schon gemacht. Nicht? Und ich glaube auch, wird der da sehr unterstützt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den anderen europäischen Ländern vielleicht auch so gesehen wird. Immerhin, wenn wir uns wirklich so aufrüsten, wie wir es vorhaben, mit 3,5% oder sowas, dann wird die deutsche Armee, die zumindest finanziell gesehen, wahrscheinlich ist sie unfähig zu handeln, aber finanziell die größte Armee auf europäischem Boden, sogar größer als die Russlands sein werden, nicht finanziell sein werden. Und ich glaube nicht, dass unsere Nachbarn da wegen vielen Erinnerungen, das so gerne haben.
J.D. Vance, wenn wir da gerade beim Verhältnis von Amerika zu Deutschland sind, J.D. Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede über Europa, eine Rede auch adressiert an die Deutschen gehalten. Großes Geschrei im Nachgang. Wie haben Sie diese Rede vielleicht erlebt?
Naja, ich denke, das mit der Demokratie hatte genau recht. Nicht? Ich meine, ist doch lächerlich, dass ich eingeladen werde in die Columbia University nach New York und da als zweiter Redner auftauche, was eine große Ehre ist, wo auch Premierminister waren und hohe von der UNO und Diplomaten und sowas. Und da kann ich frei reden. Und in Deutschland würde ich doch nie einen Raum von einer Universität bekommen. Nie. Da ist schon ein großer Unterschied, nicht? Also rein von meiner eigenen Erfahrung her. Also jetzt machen wir ja was in Deutschland. Wir versuchen die Demokratie zu verteidigen, indem wir sie selber abschaffen. Also etwas, was mit dem Krieg auch zu tun hat. Also ich glaube, wir sind da in einer großen Gefahr. Wenn er sagt, die Gefahr für Europa, und ich meine, das bedeutet ja auch vor allem für Deutschland, ist nicht so sehr Russland oder China, das sind wir von innen heraus. Dann würde ich das sagen, habe ich recht, dass er nun die AfD unterstützt. Da soll er sich besser raushalten. Also das tue ich natürlich nicht, diese Sache. Also das alles teile ich nur absolut nicht. Aber ja, wir haben ein größeres Problem innerhalb von Europa, als dass Russland oder China uns eines Tages mal kommen könnte und besetzen könnte. Ja.
wie kann Europa, wie kann Deutschland, jetzt sage ich nicht mal wieder, nicht groß werden, aber wieder vielleicht ein bisschen an Statur gewinnen, wieder zu alter Bedeutung zurückfinden?
Ja, wir müssen die ganze Politikerkaste da mal aussetzen. Ist jetzt so schade, weil ich dachte, Sarah Wagenknecht war ja für mich wirklich ein Star-Politiker. Und ich kenne das international, sie ist eine Ausnahmepolitikerin. Und dass sie da so in die Defensive gedrängt worden ist, bedauere ich. Und dass ihre Stimme nicht mehr im deutschen Parlament ist, bedauere ich enorm. Also auch Deutschland wird die Realität einholen. Und wir müssen uns dem stellen. Wir haben, wenn wir so gucken, die Politiker, die wir in Deutschland haben, sind ja meistens Bürokraten, Parteibürokraten, die dadurch, dass sie nicht anecken, plötzlich da nach oben gespült werden. Aber richtige Politiker wie à la Brandt oder Schmidt-Schnauze und sowas oder Adenauer, das haben wir einfach nicht mehr. Und das brauchen wir natürlich. Und ein Merz ist es ganz, ganz sicherlich nicht. Und ein Petraeus wird es auch nicht sein. Und ein Habeck oder weiß ich, wer danach kommt, wird es auch nicht sein. Und von Aken auch nicht. Also das ist natürlich irgendwo, fehlt uns da die Großzügigkeit des Denkens und das brauchen wir und auch die Erinnerung an unsere Geschichte. Ich meine, wir haben eine Geschichte von Kriegen und Diplomatie und Friedensschlüssen und solche Sachen, haben wir alles über Bord geschmissen und denken, jetzt ist die einzige Lösung, ist Russland zu besiegen über Waffen, wohingegen die Ukraine ja im Grunde schon zerschlagen ist, nicht? Also,
Wenn Sie jetzt auf die oberste Ebene gehen, auf die Staatsmännerebene, Staatsmänner, Staatsfrauen, Regierungschef, wenn Sie da einen Trump, Xi, Putin, diese Riege nehmen, auf alleroberster Ebene, sehen Sie da in Europa einen Staatsmann, einen Chef, der vielleicht auch das Format hat, auf dieser Bühne, auf dieser Ebene Verhandlungen zu führen, mit diesen Leuten zu reden?
Nein, überhaupt nicht. Also Europa wird in Zukunft sich mit sich selber beschäftigen, nicht? Denn ich denke mal, die EU ist am Auseinanderbrechen. Also ich hoffe ja nicht die ganze EU, ich bin pro-europäisch, ja. Aber wenn dieses ganze Geld kommt und diese ganze Politik und wie zu Amerika, ich glaube, da wären wir ganz schöne. Wir werden uns mit uns selbst beschäftigen und das wären alles secondary Politicians sein à la Merz, nicht? Ich meine, hören Sie doch mal so eine Rede an. Ich meine, ein Charisma hat der ja wie ich meine, naja, also, wie soll so ein Mann uns da aus der Misere rausholen?
Wer ist vielleicht Ihr Hoffnungsträger? Letzte Frage.
Wer Hoffnungsträger ist? Ja. Ich habe ja gerade ausgewählt. Ich dachte, die Sarah ist ein Hoffnungsträger.
Ja, jetzt gibt es sie nicht mehr.
Ja, das ist es ja. Sie gibt es ja immer noch, aber trotzdem nicht mehr da. Weiß ich nicht, ich sehe keinen Stürmer, ich meine, meine Frau ist Holländerin, ich kann nicht mal sagen, wer der Premierminister von Holland mehr ist, ich wüsste den Namen nicht, obwohl ich da ab und zu wohne. Also das ist alles so unbedeutende Politiker geworden, ich meine, ein Macron, ich meine, der verliert die Wahlen, sitzt da noch so rum und will jetzt Soldaten überall in die Welt verschicken. Es ist doch eine Tragödie. Und ein Stürmer hat das ja auch schon ein bisschen zurückgezogen, gesagt, ja, ich brauche ja erstmal den Entscheid vom Parlament, ob er den kriegt, hoffentlich ja nicht. Verstehst du, es ist doch, England hat ja auch, ich meine, die tun immer so, dass sie eine tolle Armee haben. Ich habe sie ja im Irak erlebt. Ich meine, ich dachte, das ist auch so Schein, nicht? Das ist natürlich in England doch ziemlich kleines Land international geworden, nicht? Und nur, dass sie sich immer noch so benehmen, als ob sie so die zweite Führungsmacht der Welt sind, sind sie aber nicht. Ja.
Letzte Frage. Was haben Sie in den letzten drei Jahren, Krieg in der Ukraine, was haben Sie in diesen Jahren über die Politik oder über die Politiker gelernt?
Na, also ich glaube, ich hoffe, dass wir uns mal etwas zurücksetzen, denn das hat ja enorm viel Menschenleben und Verletzte und gezeichnete Menschen fürs Leben. Und nochmal dran denken, dass wir 1945 nach den zwei Weltkriegen die UNO-Charta angenommen haben. Und die UNO-Charta, wenn man die zusammenfasst, heißt nie wieder Krieg. Also dort ist ein Rezept, haben wir uns geeinigt, dass wir verhandeln und deswegen keinen Krieg haben. Und das haben wir natürlich völlig verlassen. Es haben auch, weil in der ganzen Zeit der unilateralen Welt haben wir immer über die regelbasierte Ordnung gesprochen, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Nee, wir müssen zurück zur UNO-Charta kommen. Und dann ist eben nur Verteidigung erlaubt und keine NATO, die überall in der Welt aktiv wird. Nee, wir müssen eben zurückkommen und wir müssen das ausgleichen und das wird uns, wir werden dazu gezwungen sein, weil wir einfach gar nicht mehr die Ressourcen dafür haben. Und ja, und da ist, denke ich, doch im Moment das Dreier, wenn die drei ein Verständnis, ein Bündnis würde ich es natürlich nicht nennen, aber ein Verständnis entsteht zwischen China, Russland und den Vereinigten Staaten. Und Trump hat ja immer wieder betont, dass er gerne als Friedenspräsident gehen wird. Ich habe ja auch Beziehungen zum Iran und so, die Sachen. Also dann denke ich, da ist ein Hoffnungsträger. Das ist die Hoffnung. Und die Hoffnung ist, dass ein Trump einsieht, wie wichtig die UNO und die UNO-Charta und die Menschenrechte der UNO sind. Denn das war ja, wenn man Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg kriegt, das große Geschenk von Amerika war ja nicht die unipolare Welt. Das größte Geschenk an die Menschheit der Amerikaner war die Verabschiedung der UNO-Charta. Ohne einen Präsident Roosevelt hätte es die Charta nicht gegeben. Das ist ein Geschenk und deswegen ist die UNO ja eigentlich auch in New York und leider von den Amerikanern also schlecht behandelt worden. Aber vielleicht hat er ja mal die Chance, darüber nachzudenken. Das ist ein Geschenk, das Amerika der Welt gegeben hat. Und deswegen sollten sie dieses Geschenk nicht zerstören. Denn es ist heute noch wichtiger, als es 1945 war, weil wir heute Waffensysteme haben, wo wir die Welt im Grunde genommen in 7 Minuten in die Luft jagen können, die gesamte Welt. Und deswegen ist nie wieder Krieg eben noch viel wichtiger, als es 1995 gewesen ist.
Allerletzte Frage. Krieg gibt es ja seit Menschengedenken. In der Bibel gibt es schon Streitereien, Krieg. Warum hat es eigentlich die Menschheit noch nicht geschafft, sich selbst auszulöschen? Warum ist man immer wieder trotz allem Bösen, trotz allem Krieg zur Vernunft gekommen? Was macht uns da Hoffnung?
Also, wir dürfen nicht vergessen, seit es die UNO-Charta gibt, gibt es kaum noch Kriege zwischen Staaten. Zwischenstaatliche Kriege. Und die UNO-Charta war ja zwischenstaatlich. Die meisten Sachen, die wir als Kriege bezeichnen, sind ja innerstaatliche Kriege, wo dann meistens eine Großmacht mit eingreift, meistens die Vereinigten Staaten, nicht? Also internationalisierte lokale Kriege. Die wird es weitergeben. Also die ganze Auseinandersetzung der Menschheit zwischen, wie man Konflikt um Macht und um Reichtum und Zugang zu Ressourcen und Märkten, was ich alles, hat sich ja bereits enorm verlagert auf innerstaatliche Konflikte. Und das ist eine Chance, weil die UNO-Charta ist dafür nicht gemacht gewesen. Und da müssen wir irgendwie rangehen. Und das wird ganz, ganz schwierig sein, weil natürlich jeder Staat eine große Angst hat, dass das dazu führt, dass sie im Grunde genommen ihre Souveränität zu einer gewissen Sache aufnehmen. Aber es fängt schon damit an, in der UNO-Charta ist Souveränität nicht definiert. Das braucht man natürlich nicht, solange man zwischenstaatlich ist. Da sagt, du bist souverän. Aber was bedeutet es, im Innerstaatlichen muss man das dann genau definieren. Dazu habe ich ganz viel geschrieben. Vielleicht will jemand mal darüber lesen, denn da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt, mit innerstaatlichen Kriegen als die Zukunft unserer Kriege. Oder ich nenne sie ja innerstaatliche Armed Conflicts, um es vom Kriegen, also bewaffnete Konflikte zu unterscheiden. Aber die kosten auch die meisten Lebens mehr als der Ukraine-Krieg, nicht? Und die meisten Flüchtlinge.
Könnten wir noch stundenlang vertiefen. Herr von der Schulung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke,
und
ja.
Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja.